This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Woche 8 in der GFL gespielt, Zeit sich darüber zu unterhalten. Wir sind wieder für Sie am Start. Mein Name ist Nicola Martin, mein Gast in der Leitung, wie immer Christian Schimmel. Hallo Christian.
Hallo Nicola.
Wir fangen an mit dem Rückblick auf die GFL Nord und wir gehen es einfach chronologisch durch. Als erstes Spiel gab es das Spiel der Berlin Rabbits gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Wir hatten es letzte Woche als wichtiges Spiel für beide Teams charakterisiert im Kampf um die Playoffs. Für Kiel galt verlieren verboten. Kieler, die 21-6 hinten lagen zur Halbzeit, sich trotzdem aber noch durchsetzen. 28-24, die Kieler, die jetzt also ihren dritten Sieg eingefahren haben, aber bei vier Niederlagen und einem Unentschieden bleibt es trotzdem eine haarige Situation. Ich schaue mir das an, Christian, und sehe mich zum einen darin bestätigt, als ich letzte Woche meinte, die Rebels, ich glaube da noch nicht so wirklich dran, weil damit ich daran glauben kann, sollten sie jetzt bitte die Kieler schlagen, damit man so das Gefühl hat, da etabliert sich ein Trend und sich nicht direkt wieder hinlegen. Was haben sie getan? Sie haben sich direkt wieder hingelegt. Und wenn ich mir anschaue, was Kiel so gemacht hat, nämlich 14 von 18 vom Quarterback für 133 Yards, 45 Läufe insgesamt, davon 15 vom Quarterback für 223 Yards, 3 Touchdowns, also 5 Yards im Schnitt, habe ich das Gefühl, die Rebels wurden da so ein bisschen mit dem eigenen Football geschlagen.
Das war irgendwie ganz komisch und das war ja auch das, was wir im Vorfeld gesagt haben, so nach dem Motto, die Kieler Defense kann dir irgendwie wehtun. Aber eigentlich sehen die Berliner das, was der Gegner da bringt, jede Woche im Training, weil das selber sehr stark ihrer eigenen offensiven Identität entspricht. Und ich meine, jetzt 133 Passyards sind jetzt halt auch nicht die Welt. Das zeigt halt auch, dass die Hurricanes das nicht durch die Luft gewonnen haben, obwohl 14 von 18 schon sehr, sehr gutes Percentage ist.
Aber 14 von 18 und 45 Läufe für 5 Yards im Schnitt, und das ist das Gleiche, wie was wir letzte Woche bei den Rebels gesagt haben, der längste Lauf ist bei jedem so 13. Ja? Francis 13, Footman 13, Ampa 11. Ja. Das heißt, das ist nicht irgendwie 2 Läufe für 80 und ansonsten 43 Läufe für 2, sondern das war wohl regelmäßig. Das heißt, im Grunde genommen, sie haben viel gemacht. Und die Berliner konnten es nur sporadisch stoppen. Ich glaube, ein Fourth Down in der Red Zone gestoppt. Turnover gab es, glaube ich. Kieler hat einen Fumble verloren. Also das waren so die Stops. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite, ich meine, letzte Woche haben wir bei den Rebels gesagt, diese Sache mit dem Trickspielzug und dann keine Punkte zur Halbzeit, das ist das eine. Dieses Mal ein total freier Hayden Daniels. Und das wäre ein Touchdown gewesen, statt eines Field Goals, und dann sind wir bei 28-28 oder 27-28 und nicht bei 24-28. Und Terrell Robinson, keine Ahnung, verfehlt sein Receiver komplett. Und dann denke ich mir halt, ja, dann hast du es aber auch nicht verdient, so ein Spiel zu gewinnen, und dann passiert sowas halt.
Also ich gebe zu, dass ich beim 21-6, ich will nicht sagen, gedacht habe, das ist Ballgame, aber ich war mir schon relativ sicher, dass Berlin das gewinnt, weil Kiel mit der Offense, die sie spielen, nicht gerade prädestiniert dazu sind, einen Rückstand von 15 Punkten in 2 Vierteln zu drehen. Dafür brauchen die Drives einfach zu lange, und das ist jetzt nun wahrlich keine Big Play Offense. Aber die Defense hat in der zweiten Halbzeit nur 3 Punkte zugelassen und hat sich offensichtlich sehr gut auf das angepasst, was die Rebels gemacht haben. Und bei Berlin glaube ich tatsächlich, dass die einfach überrascht waren, dass die Kieler in diesem Spiel geblieben sind, es dann relativ schnell zu einem One-Score-Game gemacht haben und dann aber auch nicht mehr entscheidend reagieren konnten. Und das Spiel war für Kiel wichtiger als für die Rebels. Und ich denke, in dem Moment, als die Hurricanes so ein bisschen Morgenluft gewittert haben, so nach dem Motto, oh, hier geht ja was, dann war das Spiel, auch wenn sie vielleicht dann noch in Rückstand waren, zu dem Zeitpunkt schon für die Kieler gewonnen. Denn aus so einem mentalen Ding kommst du dann wieder schwierig raus, wenn du 21-6 führst und du bist der Favorit. Und du hast das Spiel, ich weiß nicht, ob sie es schon für sich verbucht haben, aber. Und ich meine, das ist halt.
Jetzt erklärst du halt nochmal, wieso das Spiel für Kiel so viel wichtiger war als für die Rebels. Für die Rebels war es die Möglichkeit, A, an die Tabellenspitze zu springen und B, im direkten Konkurrenten, um die Playoffs aus den Playoffs zu schießen.
Naja, gut, weil es die letzte Playoff-Chance für die Kieler war, meiner Meinung nach. Wenn sie das verloren hätten, wären sie raus gewesen. Ich meine, sie haben den direkten Vergleich jetzt verloren gegen Berlin, aber halt immerhin dieses Spiel gewonnen. Und ich glaube, Nikola, wenn das Spiel zugunsten der Rebels ausgegangen wäre, dann hätten wir gesagt, gut, Kiel, Playoffs ist dieses Jahr nicht. Und so gibt es vielleicht noch eine Chance, wenn sich die Teams untereinander die Punkte wegnehmen. Also wir haben ja unter anderem noch kein Spiel zwischen den Rebels und den Kölnern gesehen. Stehen noch die Rückspiele der Rebels gegen Potsdam aus, das Rückspiel von Potsdam gegen Köln. Also da gibt es schon noch Konstellationen, die möglich sind, und auch Dresden hat ja auch.
Aber auch Kiel muss dabei dann viel gewinnen. Dresden, die haben jetzt Dresden zu Gast. Wenn sie das verlieren, sieht es schon ein bisschen düster aus. Sie haben Braunschweig zu Gast. Sie spielen noch zweimal gegen Potsdam.
Ich glaube, Dresden müssen sie splitten. Also Dresden müssen sie mindestens splitten. Also ein Spiel zumindest gewinnen. Und ganz ehrlich,
ja, das Hinspiel haben sie ja schon hoch verloren. Das Hinspiel haben sie ja schon hoch verloren.
Ja. Ja, wobei.
Deswegen ist halt, wenn sie gegen Dresden verlieren, sind sie bei 11 Minuspunkten. Verlieren sie nochmal gegen Braunschweig, was man jetzt annehmen könnte, wären sie bei 13 Minuspunkten. Ja, und also ich sehe jetzt noch nicht, dass es im Norden, dass du im Norden mit 15 zu 13 Punkten Vierter wirst.
Mhm. Ja, aber sie haben sich zumindest die Chance am Leben erhalten. Ja, bei Berlin ist es halt wirklich echt so ein bisschen so, ihr habt mal wieder die Chance gehabt, euch in die Spitze zu spielen, und dann kommt halt wieder so ein Letdown-Game, und ja, das wird Kim Kucci vermutlich sehr ärgern, den Headcoach der Rebels, aber wir werden einfach auf nächstes Wochenende schauen müssen.
Auswärts in Braunschweig.
Das ist natürlich dann wäre ein Statement-Game, wenn sie da mithalten können. So wirklich dann glauben mag ich da Stand noch nicht, aber da kommen wir noch zu. Ich denke, für die Kieler war es ein sehr positives Zeichen, dass die Mannschaft noch am Leben ist. Und wie gesagt, das, was sie jetzt in der Offense machen, das machen sie auch gut. Dass sie binden da ihr Talent gut ein. Sie haben halt immer noch nicht wirklich die Best Passing Game zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist da halt jetzt auch hart viel Variation drin, dass ich denke, dass das ein gutes Team nicht stoppen kann. Weißt du, Nikola, die spielen halt viel mit Runfakes, viel mit die ganze Breite des Feldes ausnutzen. Viel mit Quarterback-Läufen. Ja, so kannst du dir halt schon eine Offense bauen. Die Frage ist, ob du, wenn der Gegner sich das erlauben kann, dass du halt permanent Leute innerhalb von 10 Yards in der Anspiellinie hast, dass du das dann noch vernünftig machen kannst. Und weil du halt diese Tiefe und diese Explosivität, die hast du in dieser Offense halt immer noch nicht wirklich drin.
Okay, so viel also zu Berlin und Kiel. Wir schauen noch zu anderen Partien im Norden, die ja nicht wirklich, also doch, es gab eine Halbzeitführung, die gedreht wurde dann im anderen Spiel. Aber wir fangen mal an mit Dresden gegen Hildesheim. Die Dresdner nach der überraschend deutlichen Niederlage bei den Rebels jetzt mit einem Heimspiel. Die Hildesheim Invaders offensiv weiterhin auf der Suche nach sich selbst. Das Spiel endet 35-0. Wenn man sich die Statistiken so anschaut, Dresden macht 28 First Downs, Hildesheim 5. Dresden macht knapp 500 Yards offensiv, Hildesheim 83. Und dabei hatte Dresden dann noch 3 Turnover, wie man sich hier inzwischen bei Dresden fast schon dran gewöhnt hat. Aber das heißt auch irgendwie, also bei Hildesheim ging wenig und es geht immer weniger, so gefühlt.
Ja, das Ding war halt relativ eindeutig. Nochmal zu den, weil du die Statistiken gerade hast, ich weiß nicht, wo der Single Game Reception Rekord in der GFL liegt, aber die 14 von Page dürften jetzt nicht so krass weit weg von der Spitze sein.
Ach so, ja, aber da hat ja Kempten ordentlich vorgelegt vor ein paar Wochen.
Ach so, naja, stimmt. Wie konnte ich das vergessen?
Also bei Yards sind wir weit von entfernt, weil da sind wir in den 200ern.
Und mir ging es eher um die Receptions.
Und bei Catches 14 ist jetzt nichts, was mich jetzt so spontan so vom Hocker haut, wenn ich ganz ehrlich bin.
Naja, jedenfalls Page ist irgendwie noch von keiner Defense der Liga zu stoppen gewesen.
Also, Jordan Paul hatte gegen Ingolstadt 17.
Okay, gut. Ja, weiß ich nicht. Hildesheim kann den Ball halt irgendwie nicht bewegen. Und wenn sie Teams nicht mit ihrer Defense auf ihr Level ziehen, dann wird's halt schwierig. So, und auch da haben sie sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt gewehrt, aber wenn die halt zur Pause 21-0 hinten sind, dann weißt du auch, dass da normalerweise in der Offense nichts mehr geht. Wenn du als Quarterback 5 von 18 für 40 Yards und eine Interception bist, ist es halt schwierig. Man merkt den Invaders ein bisschen an, dass sie mit Paul Bogdan ihren besten Receiver verloren haben, der jetzt in Braunschweig auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Einsatzzeit sieht, muss man ehrlicherweise sagen.
Was jetzt aber nicht so überraschend ist.
Ja, beim Receiving Corps der Lions halt nicht. Wobei ich Bock dann letztes Jahr schon echt gut fand in der Hildesheimer Offense, die jetzt auch nicht zwingend mit Explosivität geglänzt hat, aber sie hatten halt zumindest noch jemand, also noch Quarterbacks wie Kavanaugh und Hughes. Und Hughes, der jetzt ein sehr gutes Spiel für Ingolstadt hatte und auch schon echt gute Auftritte hatte. Ich weiß nicht, wo die Hildesheimer Offense hin will. Das ist mir momentan noch so ein bisschen Rätsel und ich weiß nicht, ob sie selber wissen, wo sie hinwollen. Und für Dresden war es so ein bisschen ein Feel-Good-Game, weil es halt relativ simpel war. Auf der anderen Seite hast du wieder 3 Turnover, Nicola, und das kann und davon auch wieder 2 Interceptions von Norvell, auch wenn der 48 Mal geworfen hat. Das kann ihm halt trotzdem nicht gefallen. Also gerade gegen so ein Team wie Hildesheim.
Wobei die eine ist vom Receiver nach oben deflected. Also das, ja. die würde ich Tom Noel nicht anlassen. Aber
gut, ja, dann geben wir ihm eine.
Es sind immer noch zu viele Turnover. Dann schauen wir noch auf das Spiel zwischen den Hamburg Huskies und den Cologne Crocodiles, das interessanterweise mit Halbzeitführung der Huskies tatsächlich 28-21 kurz vor der Sensation stand. Allerdings haben die Crocodiles dann in der zweiten Halbzeit doch wieder zu sich gefunden und 43-28 gewonnen. Eigentlich war das ein Spiel, in dem auch im ersten, dritten und vierten Quarter feststand, wer dieses Spiel gewinnen wird. Im zweiten Quarter haben sich die Kölner so eine geistige Auszeit genommen, wo man in der Defense dann ein paar dumme Strafen kassiert hat und einfach Drives der Hamburger am Leben erhalten hat. Die Hamburger, glaube ich, die ersten 2-3 Drives, kann nicht mal einen First Down hatten. Die Hamburger, die Moritz Mark als Quarterback eingesetzt haben, also jetzt als Ersatz für Quentin Williams. Quentin Williams spielt jetzt Receiver und wurde übrigens am Ende des Spiels für 2 unsportliche Verhalten ejected, spielt also gegen Potsdam. Und diese Kölner haben sich also zwischendurch so eine komplett geistige Auszeit genommen. 20 Sekunden vor der Halbzeit führen sie noch 21-14, dann kassieren sie einen Touchdown. Den ersten Spielzug nach dem Kickoff-Return, auf dem sowieso eine Strafe war, das heißt, sie standen in der 1-10, gibt es einen Running-Back-Pass und den soll Shane Edwards nur werfen, wenn der Receiver frei ist. Der Receiver war frei, nur irgendwie ist wohl, er meint, der Ball ist ihm aus der Hand gerutscht. Dementsprechend sah die Flugkurve ein bisschen seltsam aus. Die Huskies feiern ihre erste Interception in diesem Jahr und tragen den Ball in die 20-Yard-Linie zurück und mit einer Sekunde auf der Uhr wirft Moritz Marken Touchdown-Pass auf Quentin Williams und so steht es zur Halbzeit 28-21. Die Halbzeitansprache der Coaches war anscheinend sehr deutlich, zumindest von dem, was wir mitbekommen haben. Das Team wurde quasi in einer Ecke des Stadions versammelt und da ist auch innerhalb dieser 10 Minuten, die diese Ansprache gedauert hat, weder einer raus noch rein. Ich glaube, da wurde ordentlich eingenordet, ja. Und in der zweiten Halbzeit sah es dann auch wieder vernünftig aus. Insgesamt muss man sagen, statistisch für die Kölner 200 Yards Pass, 2 unvollständige Pässe von Strauss und 39 Läufe für 226 Yards und 3 Touchdowns in der Summe unter allen Running Backs und dem Quarterback macht halt 5,8 Yards pro Lauf. Die Kölner konnten machen, was sie wollten eigentlich und haben zwischendurch mal die Huskies wieder ins Spiel eingeladen, aber eigentlich fühlte sich das nie nach wirklich einem Huskies-Sieg an, außer dass man in der Halbzeit dann dachte, ey, was machen die Kölner da? Aber in dem Moment, wo sie sich gefangen hatten, war es vorbei.
Ja, es ist so ein bisschen das hat sich so ein bisschen das fortgesetzt, was ich letzte Woche gesagt habe. Die Kölner kriegen es einfach nicht hin, 4/4 Football zu spielen oder 4/4 guten Football zu spielen. Und in diesem Fall war es halt der zweite Abschnitt, wo sie noch früh das 21-7 machen und jeder denkt, ja, das entwickelt sich jetzt in die Richtung, in die wir es alle gedacht haben. Und dann kommen halt 21 unanswered Punkte von Hamburg. Und
muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die hatten vor dem Spiel 6,6 Punkte pro Spiel, ja, also insgesamt in der Summe ja. 33.
Und auch keinen Rushing-Touchdown, da haben sie allein in der ersten Halbzeit dann 2 gemacht. Und ich meine, diese letzten 2 Minuten oder letzten 3 Minuten vor der Pause dürften zu mit dem dümmsten gehören, was in der Football-Geschichte so an Spielzugfolgen einer Mannschaft passiert ist. In der zweiten Halbzeit haben die Hamburger aber nichts mehr gemacht. Mir hat persönlich die Umstellung auf Quarterback auf Mark durchaus gefallen. Ich denke, der hat ein paar gute Plays gemacht. Bei den Kölnern, das hat man ja auch im GFL-TV-Magazin, was ihr alle jede Woche gucken solltet und vermutlich auch tut, wenn ihr diese Sendung hört, hat ja auch Patrick Körper gesagt, der Headcoach der Kölner, dass sie dann ein bisschen umgestellt haben, Sachen vereinfacht haben. Und die Kölner waren ja eine Mannschaft, die gegen die du normalerweise werfen kannst. Also ich habe es ja in Potsdam kommentiert und das war zugegeben gegen eine gute Potsdamer Pass-Offense problematisch und Hamburg konnte in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr machen. Was mich interessieren würde, Nicola, weil ich mir da noch nicht ganz schlau bin, du hast jetzt das erste Mal die Kölner an dem Wochenende kommentiert, was dein Eindruck von Strauss ist, von dem Kölner Quarterback, weil ich bin mir bei ihm noch nicht so ganz sicher, ob der jetzt für mich der ultimative mittelmäßige GFL-Quarterback ist, ob er drüber ist Weil der hat immer mal wieder so seine Momente, ist aber auch keiner, der einen irgendwie restlos überzeugt. Was war denn deine Wahrnehmung von ihm?
Keine Ahnung, weil dafür ist die Defense der Huskies einfach zu schwach gewesen. Ich hatte ihn nicht gefordert. 13 von 15 sagt, glaube ich, alles aus. Und dann bei der ist dann für 20 Yards gescrambled. Da war halt nichts, was ihn wirklich vor Probleme gestellt hat. Von daher muss ich ins Aus punten und dann hoffen, dass ich nächste Woche nach dem Spiel gegen Hildesheim, ich sehe die Kölner ja gleich nochmal, mehr dazu sagen kann. Und deshalb machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen gleich über der GFL Süd und den Euro Bowl. Bis gleich.
Rugby. Deutschland gegen Portugal mit Andreas Thies und Vivian Bahlmann. Die letzte Chance für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft auf die Qualifikation für die WM 2019. Am 16. Juni ab 14.50 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Teil 2 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt im Übergang vom Norden zum Süden, weil es ein Spiel war, was sowohl Nord als Süd bestritten haben, über den Euro Bowl 2018, Euro Bowl 32 zwischen den New Yorker Lions Braunschweig und der Frankfurt Universe. In der PSD Bank Arena in Frankfurt ein Spiel, das um 20.01 Uhr losging am Samstag und wo wir dann um 0.27 Uhr endlich einen Sieger hatten, nach 4 Stunden 26, das Ganze unterbrochen durch 100 Minuten Gewitterstopp. Die Unwetter in Deutschland haben auch den Euro Bowl nicht verschont und dementsprechend ging die Übertragung von Sport 1 dann auch ein bisschen länger, als man sich das vorgestellt hatte. Am Ende setzen sich die New Yorker Lions 20-19 durch, ganz knapp. Nachdem sie 19-7 hinten lagen unter einem Interception-Return-Touchdown von Kwaishi Brown. Ja, wir haben Sonny Weishaupt gesehen, 3 von 6, 16 Yards, eine Interception, dann war der Tag für ihn vorbei. Auf den Platz kam Andrew Elfers, 5 von 13 für 52 Yards, ein Touchdown. Das Laufspiel ohne Joe Bergeron, der einen Syndesmosebandriss hat und erstmal ein paar Wochen ausfällt, jetzt auch nicht der Riesenfaktor. Es war defensiv geprägt auf beiden Seiten. Die Lions haben den Ball ein bisschen besser bewegt, fand ich, hatten haarsträubende Drops dabei, beim Flea-Flicker zum Beispiel. Das war, glaube ich, war das Schumann, der den Ball fallen lässt, oder Bollmann? Auf jeden Fall Halleluja. Und ja, am Ende schafft es Braunschweig gerade so, unter anderem, weil Frankfurt nicht in der Lage ist, aus zwei Möglichkeiten einen Extrapunkt zu verwandeln. Ja, was bleibt von diesem Spiel, außer dass es zwischendurch doch recht harzig war und etwas flaggenbelastet, wobei zu meiner Überraschung ich dann feststellen musste in den Statistiken, es sind insgesamt nur 17 angenommene Strafen. Es fühlte sich nach 35 oder 40 an.
Was bleibt, ist ein Braunschweiger Sieg. Das ist, glaube ich, mal das Erste und die Verteidigung des Euro Bowl-Titels. Was bleibt, ist ein ultralanges Spiel. Also durch die Unterbrechung halt. Und dann trotzdem ein sehr langes Spiel, auch wenn man das auf die Quarter auf 10 Minuten schon verkürzt hatte.
Genau, die Unterbrechung nach 6 Minuten, glaube ich, im ersten Quarter und die Quarter 2, 3, 4 wurden dann auf 10 Minuten verkürzt.
Was bleibt, sind zwei sehr starke Defensivreihen, eine Frankfurter Offense, die erneut mit der Line und mit Snaps massive Probleme hat. Braunschweiger Receiver, die Pässe droppen, hätten sie sich bei Terrio im letzten Jahr vermutlich nicht getraut. das ist halt auch das Ding. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Braunschweig halt immer noch relativ viel hat liegen lassen, weißt du? Und dann wäre das Spiel vielleicht gar nicht so eng geworden. Das war vielleicht die beste Nachricht, dass das Spiel dann am Ende so eng war und Frankfurt mit einem Last-Second-Field-Goal auch noch die Chance hatte, das zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz war durch die ganzen Strafen und durch auch etliche Fehler beider Mannschaften war es jetzt nicht das überragendste Footballspiel, was ich je gesehen habe. Und die Braunschweig, das ist vielleicht schon eine Sache, die man sagen kann, ist vielleicht offensiv, gerade auch was das Laufspiel betrifft, nicht mehr so weit weg vom Rest der GFL Not Named Braunschweig, Not Named Hull, sorry. wie im letzten Jahr. Aber ich weiß nicht, Nikola, ich finde es mit Erkenntnissen irgendwie schwierig, weil ich einfach glaube, wenn die Braunschweiger ihr Offensivspiel durchgezogen hätten, dass sie das irgendwie mit 10 oder so gewinnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, aber ist das nicht vielleicht der Unterschied von Braunschweig 2017 zu Braunschweig 2018, dass Braunschweig 2017 halt ist eine mörderisch, ist es effizient oder effektiven Art? Das ist, glaube ich, beides. Die Gegner zerlegt hat und das halt da, wo, ich will nicht sagen, von 10 Schüssen bei den Lions 2017 9,5 Treffer waren, dass halt bei den Lions 2018 nur noch 7-8 Treffer sind. Ich meine, nicht umsonst ärgert sich Troy Tomlin Woche für Woche bei uns im Interview, dass seine Leute nicht in der Lage sind, auch 4 Quarter durchzuspielen. Ich meine, die Lions haben dann wohl das gleiche Problem wie Köln. Irgendwie hat man das Gefühl, die sind nicht 100% so konzentriert, wie sie sollten, über diese 48 oder in dem Fall 42 Minuten. Ja. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Saison. Das ist jetzt keine Erkenntnis von diesem Spiel, dass da Sachen passieren, wo du denkst, oh mein Gott, ja, also das Spiel in La Courneuve, das allererste, war ganz, ganz schlimm, weil da lief gar nichts zusammen. Inzwischen hat es sich massiv gebessert, aber trotzdem, finde ich, sind wir noch einen guten Schritt weg von dem, woran uns Braunschweig und zusätzlich zugegeben, dass es Meckern auf jetzt sehr, 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 sehr hohem Niveau die letzten Jahre gewöhnt hat, auf dem Level, auf dem sie gespielt haben. Ja, das ist so in etwa, ich will jetzt nicht sagen, das ist so, wie wenn die Patriots war das letzte Saison, wo die Patriots zwischendurch, ich glaube, letzter in der Pass-Defense waren, ja, nach 5 Spielen oder so, wo alle gemeckert haben, so, nee, waren die nicht trotzdem 3-1, irgendwie sowas, also das ist das Niveau, auf dem wir uns unterhalten und das kann trotzdem locker für einen German Bowl reichen, trotzdem ist das nicht das, was wir als Braunschweig New Yorker Lions irgendwie kennen die letzten Jahre. Und das ist halt aber auch normal. Es ist ein Umbruch. Das muss sich alles finden. Es sind halt nicht mehr die gleichen Spieler. Es gab viele Änderungen. Es ist nicht mehr der gleiche Quarterback. Es ist nicht mehr der gleiche Running Back. Es ist nicht mehr die gleiche O-Line. Receiver haben gewechselt. Ja, die müssen bis jeder mal seinen Einlauf vom Coach bekommen hat, dass er sich dann vielleicht konzentriert an die Sache geht. Und ich kann versprechen, also ich war leider noch nie bei einem Training auf der Roten Wiese, ja, aber was ich mir habe erzählen lassen, also das Ding ist halt, da wird dann noch mal 20 Minuten trainiert und dann wird mal irgendwie das Fazit gezogen, wenn die Indies nicht liefen oder die 7-on-7 oder sonst was, okay, wir machen es gleich hier nochmal und das war diesmal mit mehr Tempo, ja, und dann ist das Training mal eine halbe Stunde länger. Dass vielleicht, solange nicht jeder da seinen Einlauf bekommen hat, wir uns dann sowas weiter gewöhnen müssen und in der Konsequenz kann ich mir vorstellen, dass wenn das am Ende des Jahres, wenn es dann halt vielleicht nicht reicht, vielleicht, ja, dass dann sich dann vielleicht auch vom einen oder anderen wieder getrennt wird. Also wenn es halt von der Einstellung her nicht stimmt. Aber sag mal so, dass Troy Tomlin permanent am Nölen ist, dass sein Spiel nicht 4 Quarter, sein Team nicht 4 Quarter durchspielt, das sagt mir, okay, da scheint es wirklich ein Problem zu geben. Zwar kein großes wahrscheinlich, aber in Spitzenspielen, und das gehörte jetzt dazu, und Frankfurt lief halt auch nicht auf allen 6 Zylindern, ja, Quarterback eine Woche da, Running Back verletzt, ja, also das war jetzt auch nicht, da hatte jeder so seine Wehwehchen, dann kann es auch mal vielleicht irgendwann mal ganz knapp nicht reichen, siehe German Bowl letztes Jahr. Dieses Jahr übrigens genauso, die Halbzeit, vor der Halbzeit können sie Punkte machen, stehen quasi an der Goal-Line, werfen noch einen Pass in die Endzone, ups, Zeit abgelaufen, kein Field Goal, ja.
Das war auch so ein Ding.
Diese 3 Punkte hätten beinahe wieder wehgetan.
Also ich drücke mich mal so aus, das gilt im Übrigen auch für Schwäbisch Hall. Beide Teams wirken nicht mehr so unantastbar.
Und wie gesagt, wir haben diese beiden Teams gegen ein Frankfurt gesehen, das nicht ansatzweise personell auf der Höhe war,
richtig,
verglichen mit dem Potenzial, das es hat. Und trotzdem war es zweimal alles andere als souverän vom Sieger. Und letztes Jahr haben beide diese angeschlagene Frankfurter Truppe ziemlich vermöbelt. Ja, 24-7 und 55-14. Davon waren wir dieses Jahr weit entfernt. Wenn Frankfurt sich personell fängt, ja, der Quarterback sich einspielt, Joe Bergeron wieder dabei ist. Und wir sehen diese Duell nochmal. Frankfurt gegen Hall ist am 5. August und unter Umständen treffen sich Frankfurt und Braunschweig irgendwann in den Playoffs wieder. Wenn Braunschweig, also je nachdem, ob Braunschweig Nordmeister wird oder Hall Frankfurt Südmeister wird, dann halt hier etwas früher oder etwas später Halbfinale. Also Halbfinale frühestens, würde ich sagen, und spätestens Finale. kann das auch in die andere Richtung gehen. Ich meine, letztes Jahr hat Frankfurt schon ohne Quarterback, also ohne das, was wir jetzt klassisch unter Quarterback verstehen, in Braunschweig beinahe gewonnen, das Halbfinale, ja, also he's an athlete, ja, Gianni Lavini. Also ich will endlich mal irgendwie so ein eingespieltes Frankfurt mit Top-Besetzung auf allen Positionen gegen eingespieltes Braunschweig mit Top-Besetzung auf allen Positionen sehen. Das habe ich halt noch nicht gesehen. Und ich glaube, wenn das mal passiert, muss Braunschweig sich richtig strecken.
Ja. Ja, glaube ich auch. Und also meine Argumentation nach dem Spiel am Wochenende wäre, und ich weiß, das ist zu früh, ich glaube, es reicht bei Braunschweig halt auch dieses Jahr für die Nordmeisterschaft, weil ich einfach nicht glaube, dass einer besser ist. Weil jedes Team hat irgendwie eine Sache im Norden, die jetzt oben mitspielen, die mir Sorgen macht. So, Potsdam, Pass-Defense. Dresden, Turnover, Tackling, ja, zum Teil das Mindset. Rebels können nicht werfen und haben jetzt enorme Probleme mit einer starken Lauf-Offense gehabt. Kiel kann auch nicht werfen und ist letztlich eigentlich ein relativ eindimensionales Team und hat dazu schon ein Spiel gegen Braunschweig verloren. Köln, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du mir da widersprichst, ist vom Talent-Level her von Braunschweig noch eine Stufe weg und hat es auch noch nicht geschafft, vier Viertel durchzuspielen.
So. Da sind die Probleme relativ ähnlich, ja.
So.
Und Hildesheim und Hamburg lassen wir weg.
Aus offensichtlichen Gründen, bei allem Respekt vor beiden Mannschaften. So. Deswegen glaube ich halt nicht, dass sie im Norden, also das heißt nicht, dass sie zwingend alle Spiele gewinnen müssen, aber ich glaube, dass sie mit der Konstanz und der Qualität, die sie haben, trotzdem irgendwie der ganz turmhohe Favorit sind, Nordmeister zu werden. Auch wenn es jetzt kein überragendes Spiel war und ich finde, es hat ja zwei Rücktritte nach dem German Bowl und der Offensive Line gemerkt, dass man das im Laufspiel der Lions durchaus sieht und merkt, dass die Qualität in der auf der Positionsgruppe vielleicht nicht mehr ganz so stark ist wie letztes Jahr.
Ich möchte, glaube ich, deinen Satz beenden, dass du sagst, sie werden Nordmeister, aber boy, das Halbfinale, entweder gegen Frankfurt oder gegen Schwäbisch Hall, das wird schwer,
oder? Das sind für mich Stand jetzt 50-50 Spiele.
Ja.
Und ich hoffe einfach, auch im Sinne der Liga, dass bei diesen Spitzenmannschaften, und es sind für mich aktuell wirklich drei Spitzenmannschaften plus Teams wie Potsdam oder Dresden, vielleicht auch mal die Rebels, die Spoiler spielen können, vielleicht auch mal in den Playoffs, aber trotzdem sind das für mich die nach wie vor die drei Favoriten schlechthin. Und ich hoffe, dass die Spieler bei diesen Mannschaften gesund bleiben und dass wir die in den Playoffs, speziell dann im Halbfinale und idealerweise auch im German Bowl, dann wirklich mit voller Stärke sehen. Denn man hat zum Beispiel bei Hull 2016 gesehen, was sie dann ohne Tyler Rutenberg waren. Und das war in der Offense dann zum Teil schon schwierig. Und das haben wir auch gegen Frankfurt gemerkt. Aber ich schweife ab. Wie gesagt, Braunschweig ist für mich der Favorit, ohne dass sie mich jetzt restlos überzeugt haben. Mal abgesehen davon, dass das alles relativ komplizierte Umstände waren für die Teams, die ja nun auch sehr lange warten mussten. Aber wirklich ins Spiel reingekommen ist keine von beiden Angriffsreihen in der kompletten Partie.
Und das ist alles Sachen, die wir aufs Ende der Saison verschieben, wenn es Rückspiele gegen Hall gibt. Vielleicht nochmal Duelle zwischen Hall, Braunschweig und Frankfurt. Diese Duelle sind auf jeden Fall ganz rot im Kalender anzustreichen. Sollte man sich anschauen. Wir haben noch 3 Minuten, um die beiden anderen Spiele zu besprechen. Wir machen es mal ganz schnell. Ingolstadt, München. Wir hatten auf einen offenen Schlagabtausch gehofft. Wir hatten eine Klatsche befürchtet. Das war dann auch eine, allerdings in der falschen Richtung von unserer Prognose. Ingolstadt klatscht die Münchner weg. 44-21 liest sich zwar irgendwie eng, aber 24-0 zur Halbzeit und die 44 hatten sie nach 3 Vierteln. München komplett neben der Spur.
Chancenlos. Schlicht und ergreifend chancenlos. Und wir haben vor der Partie gesagt, dass es eine enorm wichtige Begegnung für München ist, denn jetzt, glaube ich, am Wochenende kommt Schwäbisch Hall. Es ist auf jeden Fall das nächste Spiel. Und ich weiß nicht, die Mannschaft war mental überhaupt nicht auf der Höhe. Und ich hatte den Eindruck, dass Kirchdorf eine sehr genaue Idee hat, was München in der Offense hat. Ich glaube, Ingolstadt hat einen Großteil der Spieler wieder zurückgekriegt, die ihnen dann unter anderem gegen Schwäbisch Hall gefehlt haben. Ich hätte das nicht so deutlich erwartet, weil von den 21 Punkten waren, glaube ich, auch 14 oder so im letzten Viertel, wo das Spiel halt schon lange entschieden war. Also das Ding war zur Pause durch und ich bin jetzt nicht überrascht, dass Ingolstadt als letztjähriger Dritter dieses Spiel gewinnt. Die Deutlichkeit hat mich allerdings sehr... Ja, habe ich nicht gesehen vom Spiel.
Ich bin mit dem Equipment Manager der Cowboys auf Facebook befreundet und der tickert immer von der Seitenlinie zwischenständig so 7-0, 14-0, 21-0, 24-0. Boah, was eine Rutsche. Ich denke mir so, die halben Ingolstadt. Dann habe ich immer trotzdem nachgefragt. Sag mal, für wen? Dann meinte er, wir spielen auswärts. Ich so, oh, okay. Das kam jetzt ungeplant.
Ja. Ja, ist halt schwierig zu sagen. Offense ist nicht in Rhythmus gekommen. Lyon hatte sehr große Probleme. Miller hat Probleme gehabt mit. Hat aber auch wenig offen gehabt, muss man an der Stelle sagen. Ja, einfach ein ziemliches. Ein gebrauchter Tag, so hart das klingt. Ich glaube trotzdem nicht, dass München so eine schlechte Mannschaft ist, wie es das Ergebnis zeigt, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit gegen Hull zu gewinnen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch und dann haben sie halt noch kein Spiel gewonnen. Und dann ist die Frage, was macht das mit einer Mannschaft, ne?
Tja, müssen wir gucken. Sie hatten gehofft, sie haben mindestens, also die Roadmap war ja okay, Frankfurt, Hall, wenn wir da eins gewinnen, sind wir wirklich gut, aber wir setzen mal nicht drauf. Wenn wir zwei Siege zu dem Saisonstart haben, in Marburg gegen Ingolstadt, ist super. Wenn wir nur einen haben, ist auch okay. Null wäre doof. Jetzt ist wahrscheinlich die Kategorie doof. Null ist doof.
Ja.
Gut. Nicht so doof ist, dass wir jetzt eine Pause machen. Wir nehmen Marburg gegen Kempten einfach den nächsten Teil, weil beide Teams sind ja auch nächste Woche am Start. Bis gleich.
Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei an Tag 1 und 2 ab 11.15 Uhr und 15.15 Uhr, an Tag 3 ab 13.45 Uhr und am Finaltag ab 12.15 Uhr. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Teil 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt in der Vorschau über Woche 9 in der GFL und wir haben 8 Spiele am nächsten Wochenende. Das müssen wir uns ein bisschen kurz halten bei allen. Marburg gegen Allgäu war letzte Woche 28-14. Jetzt spielt Marburg am Wochenende in Stuttgart. Samstag um 18 Uhr im Grazi-Stadion auf der Waldorf. Kommentiert vom Kollegen Sebastian Mühlenhof. Alleine. Doch, ohne Andreas Renner. Andreas Renner ist ja in Frankfurt. Stuttgart gegen Marburg. Du hast Marburg am Wochenende gesehen mit ihrer Wildcat improvisiert Offense von Silas Nasita, die irgendwie doch gut geklappt hat gegen diese Allgäu Comets. Das sah mir zwar viel nach Freestyle-Football aus, hat aber irgendwie funktioniert. Ist aber was, wo ich mir denke, also wenn das mal zwei auf Tape haben, das war's dann. Also, ja. Also sie haben einen neuen Quarterback in Marburg und der wird, glaube ich, auch dringend gebraucht.
Ja, das war vielleicht nach dem Ingolstadt-Ergebnis das Überraschendste, weil also Andreas und ich wussten, Andreas Renner hat das Spiel zusammen mit mir kommentiert, dass es da einen Ausfall gibt Ende der letzten Woche und dass Marburg halt so ein bisschen umstellen musste. Ich fand...
Also Alex Turi ist an der Schulter verletzt und fällt wohl länger aus.
Genau. Aber genaueres, also ich glaube, dass nicht mal die Mercenaries wirklich genaueres wissen, außer dass das jetzt keine Sache von ein oder zwei Wochen ist.
Ja, sie haben amerikanischen Ersatz eingeflogen, von daher gehen wir aus, dass sie davon ausgehen, dass es länger als zwei Wochen ist, sonst würden sie es nicht tun.
Genau.
Kommt dann noch eine lange Sommerpause. Also,
als ich dann gehört habe, Nasita Quarterback, klar gingen bei mir so die Lampen an mit Wildcat und ich habe Schlimmstes befürchtet, weil ja, Wildcat mal für 2-3 Spielzüge pro Partie gerne, wegen mir auch 5, aber es ist halt eine unheimlich berechenbare Offense. Man muss insgesamt sagen, das war jetzt nicht so krass weit von der normalen Offense weg. Es gab durchaus Dropback-Passes, es gab relativ simple Rushing-Plays. Wir haben letzte Woche von der Allgäu Comets Defense gesprochen, von der ich nicht geschwärmt habe. Die hat an dem Spieltag relativ wenig dazu getan, um meine Meinung über sie ein bisschen zu verändern.
Man hat schon gesehen, dass Nasita kein gelernter und kein geborener Quarterback ist.
Ja gut, aber wenn du halt Hendrik Schwarz 30 Yards das Feld komplett offen stehen lässt, dann trifft halt Nasita den halt trotzdem.
Ja, also,
ne? Genau, Nasita ist halt kein Quarterback im klassischen Sinne. Hat es aber gut gemacht und bei ihm bin ich mittlerweile wirklich am Zweifeln, ob der, wenn er nicht 3 Jahre bei Baylor gespielt hätte oder so, ob der nicht wirklich eine Chance gekriegt hätte, bei den Pros sich zumindest mal zu beweisen in einem Camp. Ich meine, der ist undersized und der ist relativ schmal gebaut. Der hatte letztes Jahr Probleme mit Fumbles, aber das ist schon hart zu tackeln. Marburg wird eine neue Offense spielen, logischerweise. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern sich der neue Quarterback von den Qualitäten von Alex Turi unterscheidet. Das werden wir am Samstag in Stuttgart einfach sehen müssen. Man hört von Marburger Seite viel Optimismus, was das betrifft, aber ja, also an der Stelle wollte ich einfach nochmal sagen, es ist echt meiner Meinung nach ein sehr guter Gameplan gewesen von Heffron und Patrick Griesheimer. Mein persönliches Highlight-Play, was jetzt im Magazin, glaube ich, nicht drauf war, war ein Punt bei einem dritten Versuch, wo sie einfach mal 70 Yards das Feld drehen bei einer klaren Führung. Das war überragend gemacht und gut gecallt insgesamt, gut gespielt, und Schlüssel war natürlich, dass sie die Comets bei 14 Punkten gehalten haben. So, und das muss man ehrlicherweise sagen, mit einer Defense, die sich über das Spiel hinaus, also im Spiel selber, nicht groß verändert hat, sondern da haben sie ihren Stiefel von Beginn an durchgezogen und Allgäu hatte da keine Antwort. Was mich persönlich überrascht hat, ist vielleicht ein bisschen zu vorsichtig formuliert, Nikola, sondern eher, ja, vielleicht hat es mich ein bisschen geschockt. Weil wenn du eine Defense das ganze Spiel durchziehst und der Gegner schafft es nicht, das auszunutzen, dann sagt das vielleicht auch mehr über die Comets aus als über Marburg.
Tja, die Marburger, die aber trotzdem Favoriten in Stuttgart sein dürften, oder?
Da gehe ich von aus. Ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, wie viel der neue Quarterback da spielen wird oder ob sie da wieder mit einer Sita starten. Man hat es ja mit Kiel gesehen, dass sie den Quarterback zwischenzeitlich gebracht haben. Man hat es jetzt bei Frankfurt gesehen, dass die Alphas, ich glaube, im vierten oder im fünften Drive gebracht haben. Ich habe keine Ahnung, für die ist es halt in Stuttgart ein Must-Win. Und Stuttgart wird sich vielleicht denken, na, wenn die offensiv noch nicht so eingespielt sind, geht vielleicht was. Da bin ich gespannt, ob die Scorpions das Spiel offen halten können, denn die haben ja den Comets auch schon Probleme gemacht. Die Defense scheint ein bisschen besser zu sein in den letzten 1-2 Wochen. Könnte vielleicht enger werden, als man das vor 2 oder 3 Wochen gedacht hat.
Offensiv ist übrigens fast gleich bei beiden. 337 bei Marburg, 334 bei Kempten, halt 4 Interceptions bei den Comets. Das ist dann schon tödlich, zusammen mit den teilweise ein bisschen Lucky Plays der Marburger. Ja. Die Kemptener, die am Wochenende die Kirchdorf of Wildcats zu Gast haben, da bin ich dann dran und darf mir den Zirkus mal anschauen. Befürchte aber, dass man sich in Kirchdorf auch, also ich befürchte in dem Sinne, dass ich nicht dieses Offensivspektakel sehe. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel natürlich. Aber dass ich nicht dieses Offensivspektakel sehe, das wir noch vor ein paar Wochen von den Comets gesehen haben, weil die Kirchdorfer sind für mich ein Team, das sich defensiv sehr gut auf Gegner einstellen kann, das ja auch die Haller, wie wir letzte vor ein paar Wochen gesehen haben, total abgewürgt hat. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass die sich mal anschauen, was Marburg da so gemacht hat. Und Marburg hat man ja auch relativ gut unter Kontrolle gehabt, dass man dann irgendwie auch den Schlüssel findet, um diese Comets-Offense ein bisschen zu ärgern.
Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Spiel machen soll. Ich würde es mir nur an eurer Stelle auf jeden Fall ansehen, weil ich A, glaube, dass es spannend wird, und ich B, tierisch gespannt bin, was die Defense von Kirchdorf gegen Allgäu macht.
Sonntag 14 Uhr übrigens, das hat mit diesem kleinen Turnier in Russland zu tun. Das
Deutschland da spielt um 17 Uhr.
Ich weiß, dass ich neulich nachschauen musste, wer die Gruppengegner von Frankreich sind, aber egal. Tief bin ich drin inzwischen. Die Allgäuer, die also die Kirchdorf Wildcats zu Gast haben, die Kirchdorfer, wenn sie gewinnen, können sich, glaube ich, jegliche Abstiegssorgen entledigen. Wenn sie gewinnen übrigens, können sie dann auch mal ganz, ganz stark Richtung Playoff schälen. Ne? Also für die Comets ist das ein wichtiges Spiel. Also für die Kirchdorfer ist das ein Spiel, wo dann plötzlich mehr nach oben geht. Für die Comets ist das auch ein wichtiges Spiel in Richtung nach hinten, weil allzu viele Heimspiele, glaube ich, darf man, glaube ich, aus Comets sich nicht zu viel nicht liegen lassen, wenn man Ambitionen hat, in die Playoffs zu kommen.
Also die Anpassungen, die Kirchdorf in der zweiten Halbzeit gegen Marburg gemacht hat, waren gut, und die haben ihnen ja letztlich auch das Spiel gewonnen. Und das ist so ein bisschen den Vorteil, den ich da auf Kirchdorfer Seite sehe. Die gute Nachricht für Allgäu ist, Kirchdorf wirkt den Lauf ab. Das kann Allgäu herzlich egal sein, denn sie laufen halt nicht. Die Pass-Defense hatte in Marburg enorme Probleme. Da waren etliche Coverage-Breakdowns. Die hatten gegen Hall dann wiederum wenige Sorgen. Die haben gegen Marburg über den Passweg bis auf den einen langen Nastita-Touchdown so gut wie nichts zugelassen und auch Turi immer wieder in schlechte Entscheidungen getrieben. Die Defensive Line ist gut. Trotzdem bin ich zum Beispiel, also ich frage mich bei diesem Spiel, ob Kirchdorf, die ja einen sehr schnellen Wide Receiver haben, ob die den nicht vielleicht als zusätzlichen Defensive Back aufstellen und sie ihren A-Defensive Liner vielleicht rausnehmen? Also keine Ahnung. Ich habe nicht mit Christoph Riener gesprochen im Vorfeld, dem Kirchdorfer Head Coach, aber Da bin ich gespannt. Und die andere Frage aus Allgäuer Sicht ist natürlich, dass du gegen Hall nur 14 Punkte machst im ersten Spiel, das kannst du verkraften. Weil Hall, Punkt. Dass du in Marburg aber letztlich offensiv insgesamt so wenige Antworten hast. Damit hätte ich vor dem Spiel niemals gerechnet.
Wir rechnen so wenig Antworten, wir reden immer noch von einem Team, das 300 ein paar Yards gemacht hat. Die Hildesheimer weinen jetzt bitterlich, dass du sagst, dass 300 Yards wenig Antworten sind. Das sind nämlich viermal so viele Yards, wie sie gemacht haben in Dresden.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die Comets immer ihre Fourth Downs ausspielen. Und also es gab halt einen Zeitpunkt, wo sie auch die Möglichkeit hatten, das Spiel zu drehen. Nämlich als sie das 14-21 gemacht haben und dann den Onside-Kick erobert haben. Sehr zur Marburger Überraschung, was ich wiederum in dem Kommentar schwerlich nachvollziehen kann, denn ich glaube, die Comets sind mittlerweile 5-5 bei Onside-Kicks. Ja, das war, ich meine, das vielleicht war deren die Situation zu obvious, als dass du das dann coverst, aber ist egal. Trotzdem glaube ich, dass das moralisch ein Schlag in die Magengrube war, weil wenn du siehst, Marvo kommt mit einem relativ angeschlagenen Team daher, gut, defensiv waren die meisten Spieler dabei.
4 von 4 übrigens.
4 von 4, okay. Und du bist aber nicht in der Lage, das dann zu knacken, denn du kannst halt auch 700 Yards holen, wenn am Ende nur 20 Punkte auf der Anzeigetafel, beziehungsweise in dem Fall halt 14 stehen, dann reicht das halt nicht, um ein GFL-Spiel zu gewinnen. So. Und das Ding ist, wenn du mich vor dem letzten Sonntag gefragt hast, vor welcher Defense hast du mehr Respekt, Marburg oder Kirchdorf, hätte ich dir halt mit Kirchdorf geantwortet. Und deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Und mein Vorschlag wäre einfach, dass man den Knaller Serbien gegen Costa Rica an dem Tag dann nur als Second Screen laufen lässt und sich halt wirklich auf Allgäu gegen Kirchdorf konzentriert mit dir. Denn, also nicht nur wegen dir, aber auch wegen dir. Aber das wird, glaube ich, das kann, glaube ich, eine echt spannende Partie werden.
Ich finde es übrigens spannend, dass sie auf 14 Uhr angesetzt haben, damit man sich Fußball dann noch anschauen kann. Ich glaube, das Fußballspiel ist um 17. Ja. Das heißt, das Spiel wäre in 3 Stunden durch.
War es am Sonntag auch. Ich kann dich beruhigen.
Okay, gut. Ja, die Leute müssen dann nach Hause wahrscheinlich. Also, ne? Ja. Dann haben wir noch 2 Spiele im Süden. München gegen Schwäbisch Hall. Ja, da können wir befürchten.
Könnte deutlich werden.
Wobei beide ja die in ihrem letzten Spiel offensiv enttäuscht haben. Das gilt da tatsächlich für beide.
Ja, gilt für beide, aber die Frage, also das Münchner Defensive Backfield ist so verdroschen worden von den Dukes und ich schätze mal, dass Ehrenfried einfach einen tiefen Ball nach dem nächsten werfen wird und irgendwann wird halt Robitaille, Rutenberg oder Adek Besan halt ihn schon runterpflücken und ja.
Und dann noch, und das ist halt Saturday Late Night Football. In Frankfurt ist man, glaube ich, auf den Geschmack gekommen, irgendwie Spiele, die bis um 0 Uhr gehen. Und hat sich gedacht, komm, das machen wir nächste Woche gleich nochmal, irgendwie wegen irgendeiner Veranstaltung da rund ums Stadion. Kickoff 21 Uhr gegen Ingolstadt am Samstagabend. Gibt es im Livestream, dann auf Live GFL Info zu schauen. Kommentiert von Andreas Renner, das Hinspiel war eine recht deutliche Angelegenheit, wenn auch zwischendurch ein bisschen harzig. Was erwartest du jetzt vom Rückspiel? Ich muss zugeben, die Ingolstädter hatte ich so intern so ein bisschen, auch wenn wir gesagt haben, 3-7 ist Tagesform, hatte ich sie irgendwie unfreiwillig in die Sektion gepackt. Naja, da muss eure Tagesform aber schon sehr gut sein. Jetzt habe ich das Gefühl, okay, hallo, willkommen zurück, Ingolstadt.
Also ich glaube, bei Ingolstadt hängt bei jeder Mannschaft viel am Personal, so, aber die waren halt gefühlt echt sehr gebeutelt und gegen München hat man dann gesehen, was halt geht. Das war eine Defensive Line, die richtig Spaß an dem Tag hatte mit der Münchner O-Line. Und wir haben das ja auch schon gesehen, dass auch die Frankfurter Offensive Line jetzt nicht überragend ist. Die Dukes haben zudem einen neuen Linebacker/Safety geholt von, ich glaube, Idaho war es, der auch, glaube ich, eine direkte Interception abgefangen hat. Nelson Hughes ist meiner Meinung nach einer der besseren Quarterbacks in der GFL. Ja, also Frankfurt bleibt der große Favorit, weil von der Physis ist es für mich trotzdem immer noch eine Liga Unterschied zwischen beiden. Der neue Quarterback, ich habe keine Ahnung, wer starten wird bei Frankfurt. Ob der neue Arsch starten wird oder ob Weißhaupt beginnen wird. Das wird man sehen müssen.
Ich tippe mal auf Ersteres. So wie, ja, so wie Weishaupt sich präsentiert hat, sowohl gegen Hall als auch gegen Braunschweig, der scheint, das sieht nicht so flüssig aus wie letztes Jahr. Ich glaube, die setzen so schnell wie möglich auf den Ami.
Das Problem ist halt, dass Frankfurt halt auch dieses dominante Laufspiel nur noch nicht mehr so ganz extrem hat, eben weil die O-Line ein bisschen an Substanz verloren hat, jetzt ist Bergeron verletzt. Ich sag mal so, wenn die Dukes den Lauf ausschalten können, dann bin ich gespannt, was Frankfurt macht. Dann könnte es wirklich ein interessantes Spiel werden und ich meine, 21 Uhr ist halt insofern auch ein netter Termin für die Universe, weil dann halt kein weiteres GFL-Spiel läuft und sie dann diesen Slot quasi für sich haben, aber für mich ist dieses Spiel ziemlich eine Wundertüte, wo ich halt sehen kann, dass es die Dukes knapp halten. Es würde mich aber genauso wenig überraschen, wenn Frankfurt das irgendwie mit 20 gewinnt.
Okay, dann so viel zum Süden. Kurze Pause, dann machen wir in Teil 4 weiter mit dem Norden. Bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Teil 4 von Road to German Bowl. Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt über den Norden. Und bevor ich in Kempten im Einsatz bin, was ja, wie wir alle wissen, doch relativ südlich liegt in dieser Republik, darf ich vorher in den hohen Norden fahren. Hildesheim Invaders gegen Cologne Crocodiles, mein Spiel an diesem Wochenende. Das meinsportradio.de Spiel übrigens, das Ganze dann im Live-Radio. Ab 15.45 Uhr melde ich mich aus dem Hildesheim Invaders Homefield am Philosophenweg in Hildesheim mit Dennis Frerichs. Und dann gibt's das Spiel Hildesheim Invaders gegen die Cologne Crocodiles. Gab schon vor 2 Wochen, das haben die Crocodiles 31-7 gewonnen, nach 7-7 Halbzeitstand, wo die Hildesheimer offensiv ein bisschen zahnlos wirkten, aber immer noch relativ bissig verglichen mit dem, was wir dann die Woche drauf in Dresden gesehen haben. Aber mit dieser Hildesheimer Offense steht es und fällt es meines Erachtens. Also die Körpersprache hat mir im ersten Spiel gegen Potsdam gar nicht gefallen, hat mir in der zweiten Halbzeit von Spiel gegen die Lions nicht gefallen. Und was ich jetzt so gesehen habe von den anderen Spielen, also ich meine, es klappt offensiv nichts und dann gehen auch relativ schnell die Köpfe nach unten im gesamten Team. Das klingt erstmal für mich nach einer Kombo, die nicht wirklich gesund ist langfristig, wo ich aber auch nicht sehe, wie ich das ändern soll. Ich bin noch nicht vollends überzeugt von Quarterback Mumphrey bei Hildesheim. Der hat dann doch, sobald er ein bisschen Druck bekommt, so für mich von der Seitenlinie, persönlicher Eindruck, so ein bisschen so Deer in Headline Syndrome, also so das Reh im Scheinwerferlicht, ja, dieses terrorisierte Ich habe jetzt Panik. Und gegen Köln, ja, sie sind die schlechteste Laufverteidigung der Liga zusammen mit den Huskies. Und gegen die Huskies sind die Kölner schon gelaufen, wie sie wollten. Wenn die Kölner das jetzt auch gegen Hildesheim tun, wird schwierig. Zumal, ich weiß nicht, ob sie nochmal so einen Halbzeiteinlauf wollen wie in Hamburg. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere Kölner am Riemen reißt und dann sagt, jo, spielen wir mal 4 Quarter durch. Was meinst du?
Ich sehe da wenig Land für Hildesheim. Ja. Weil ich glaube, dass Hildesheim, wenn sie erfolgreich sein wollen, dann müssen sie den Lauf etablieren. Und die eine Mannschaft, wo das in dieser Saison nicht geht im Norden, ist Köln. Braunschweig vermutlich auch nicht. Weil die einfach den Lauf sehr, sehr gut stoppen insgesamt. Hatten da auch gegen Hamburg wenig Probleme, trotz der 2 Rushing Touchdowns. Also über den Pass geht da halt insgesamt sehr wenig, auch weil da, glaube ich, die Optionen auf Receiver nicht so reich gesegnet sind und so breit sind. Für Köln ist es halt so ein bisschen wie für Dresden letzte Woche. Für Köln gilt es halt mal vier Quarter wirklich durchzuspielen und halt den Gegner wirklich mal zu dominieren. Man darf halt nicht vergessen, dass das Spiel bis ins 4. Viertel in Köln, das Hinspiel halt wirklich eng war und Hildesheim sich da richtig gewehrt hat.
Ja, aber defensiv, nicht offensiv. Das war das Problem. Ja, das war das Problem gegen Braunschweig irgendwie. Man hat sich zwar gewehrt, aber bis auf dieses eine Highlight zum Touchdown war da halt nichts offensiv. Also die Offense spielt halt die Defense kaputt bei Hildesheim.
Ja, ich glaube, dass die Hildesheimer Defense gar nicht so schlecht ist insgesamt. So, und dass die ein bisschen unter Wert geschlagen wird, auch von den Statistiken. Aber ich weiß nicht, sie müssen irgendwie einen Weg finden, ihre Offense zu verbessern. Sonst geht es einfach in dieser Saison nur um zwei Spiele und das sind die beiden Partien gegen die Hamburg Huskies. Und wenn es schlecht läuft, geht es dann noch in zwei mehr Partien gegen wen auch immer sich im Norden der GFL 2 durchsetzt, was im Moment stark nach Düsseldorf aussieht. Aber ja.
Gut, aber das ist die eine Sorge habe ich dann also. Aber das Gute ist, in diesem Podcast, wir teilen brüderlich. Dementsprechend darfst du, und das hat sich jetzt spät gedreht, also eigentlich war es andersrum geplant, aber aus organisatorischen Gründen fahre ich jetzt nach Hildesheim und du fährst nach Potsdam, nach Hamburg zum Spiel Hamburg Huskies gegen die Potsdam Royals. Ich habe die Potsdamer einmal gesehen, die ist ja live im Stadion, das war gegen Hildesheim, die haben sie einfach überfahren. Wenn ich mir so anschaue, was die Huskies so getrieben haben letzte Woche und jetzt so das wissenschaftlich genaue Tool des Quervergleichs ansetze.
Und das ist das genaue Tool des Quervergleichs, ja.
Und mir halt denke, der Potsdamer Laufangriff gegen die Hildesheimer gegen die Hamburger Laufdefense und der Hamburger Laufangriff gegen die Potsdamer Laufdefense, dann denke ich mir halt, das könnte so unschön ausgehen wie Hildesheim gegen Potsdam.
Also erstmal sollten wir, glaube ich, den Potsdamern gratulieren an der Stelle.
Die haben
genauso wie den Lions gratuliert haben, EFL Bowl Champion.
Auswärts in Mailand 43-42. Ne?
Ein ziemlich verrücktes Spiel, wo Potsdam zwischenzeitlich mit zwei Touchdowns hinten war und sie haben den Spieß mal umgedreht. Sie hatten ja die bittere Erfahrung gegen Köln mit einer Two-Point-Conversion zu verlieren. Jetzt ist dann der Coaching-Staff um Headcoach Michael Vogt bei einem potenziellen Ausgleich dann auf zwei Punkte eine knappe Minute vor Spielende gegangen und ich sag mal so, die Mailänder Pass-Defense ist jetzt auch nicht überragend. Währenddessen die Offense um Mitchell und O.C. Herford, die beiden, die wir letztes Jahr noch von den Kielern kannten, die Potsdamer Pass-Defense auseinandergenommen haben. Also man muss sagen, Potsdam gewinnt das Spiel. Auch da hatte Mailand mit dem letzten Versuch ein Field Goal. Das wurde geblockt. Irgendwie werden alle entscheidenden Spiele im German Bowl oder in den Europapokalen im letzten Jahr oder in diesem Jahr mit geblockten Kicks entschieden. Also meine Sorge aus Hamburger Sicht wäre halt eher die Pass-Defense gegen Myrup Nielsen, gegen Föhringer, gegen die Zimmermänner. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch gerade den Engländer vergessen, den Briten vergessen, auf dessen Namen ich gerade nicht komme.
Der Neuner, ja.
Ich hab's auch gleich. das möge uns man vielleicht verzeihen, dass man
den Herrn immer Saul. Alle noch,
ja,
Better Call Saul.
Das ist halt einfach ein bisschen zu viel für eine
Pass-Defense,
halt.
Ich glaube, sie werden überrannt, eingeworfen und werden selber wenig Akzente setzen können. Also ich fürchte halt, wenn ich mir das so anschaue, ja, und Potsdam ist wahrscheinlich nicht unphysischer geworden, vergleich mit dem ersten Spiel gegen Hildesheim. Ich fürchte, die werden noch einfach physisch unterlegen.
Ja, vor allen Dingen auf das Matchup der O-Line gegen die Kollegen Steed, Voss. Die zwei reichen eigentlich schon, aber da haben die noch ein paar mehr drin. Ne? Könnte hässlich werden, muss man sagen. Also
der Safety mit der 30,
ja. Naja. Also das Ding ist, wo du Potsdam halt attackieren kannst, ist in der Pass-Defense. Die Frage ist, kannst du das mit Moritz Mark? Also ich würde sogar das Argument bringen, dass es gegen Potsdam einfacher zu werfen sein wird als gegen Köln. Das Problem ist aus Hamburger Sicht, dass Quentin Williams sich halt irgendwie eine Minute vorm Spiel, wo alles entschieden war, durch das zweite Unsportliche halt ejecten hat lassen. Das war derjenige, der vorher Quarterback gespielt hat, jetzt auf Receiver geht. Das macht es nicht einfacher. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einen anderen A irgendwie in die Offense oder so stellen, keine Ahnung.
Wahrscheinlich,
der dann vielleicht zwei Wege spielt.
Wahrscheinlich ihren DB, ja. Also
aber das
werde ich mal vermuten, dass der DB namens, Moment, habe ich auch gleich. es sind einfach zu viele Namen, deshalb kommen wir da ein bisschen durcheinander. Drayton heißt er, genau. Dass Drayton dann in der Offense spielt, ist die einzige Möglichkeit meines Erachtens. Sonst hast du den ganzen Dings weg, den ganzen Vorteil weg. Und dazu kommt bei den Hamburg Huskies übrigens, er ist nicht offiziell angekündigt. Deshalb können wir den Namen noch nicht so wirklich verraten. Ja, aber wir können sagen, er hat einen Hamburger und eine Kölner Vergangenheit. Es gibt einen neuen OC bei den Hamburgern.
Ja, warten wir mal ab, bis die Hamburger da wirklich dann was veröffentlichen.
Die Frage ist allerdings natürlich, was kann der in 4 Tagen ändern? Also Also so nach unseren Infos ist am Dienstagmorgen gelandet. Das heißt, lass es mal zwei Trainings sein. Ja, aber es wurde eher angekündigt, dass es nur eine Interimslösung war mit dem Jugendvorsitzenden. Genau. Und es sollte am Montag eine Ankündigung kommen. Warum sie nicht gekommen ist, wissen wir nicht. Aber wir haben gehört, er ist am Dienstag gelandet. Wie gesagt, ein Offense-Coordinator mit Hamburger und Kölner Background kann jeder. Also ich glaube, es gibt eh keinen, es gibt nur wenige, die sich fragen, wer könnte es denn sein, zumal er von den Huskies schon mal angekündigt wurde dieses Jahr. Aber ja.
Ich werde dazu jetzt nichts weiter sagen, bis da was offiziell raus ist. Und ich glaube Nikola, bei allem Respekt vor diesem Spiel gegen Potsdam, dass dieser OC und im Übrigen der Interim Offensive Coordinator hat es meiner Meinung nach gar nicht so schlecht gemacht. Nee, ich fand das Play Calling in den letzten beiden Spielen deutlich besser und der hat auch Köln an einigen Stellen echt wehgetan. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser neue OC sich vor allen Dingen auf ein Spiel vorher vorbereitet. Das ist jetzt vielleicht langweilig, aber ja, es ist die Partie am 23.06. in Hildesheim am Philosophenweg.
Live auf meinsportradio.de.
Wo es dann definiert, also wo dann
kommentiert von einem nicht näher genannten Kommentator.
Ich bin's nicht.
Der schon ganz viel Hildesheim dieses Jahr gesehen hat.
Genau. Und das ist dann das eine Spiel und das Rückspiel bin ich gerade am Schauen. Ist relativ spät.
Ist irgendwann im August. Ja.
Am 25. August. Genau. Im Hammer Park. Und das sind halt dann die Spiele, die entscheiden werden, wer auf 7 und 8 steht. Kiel hat sich, war eh nicht mehr in der Debatte, aber hat sich jetzt am Wochenende endgültig rausgenommen. Und bei Hamburg bin ich jetzt einfach gespannt, inwiefern sich da offensiv was verbessert. Ich glaube auch, dass deren Defense nicht so schlecht ist. Ich glaube, dass Colby Goodwin ein sehr guter Running Back ist und ich bin einfach überzeugt, dass du dem wirklich den Platz schaffen musst, sei es durch eine radikale Spread oder durch, weiß ich nicht, Play-Action-Pässe, wo du Leute aus der Box rausziehst, irgendwas, dass du den irgendwie ein bisschen besser zur Geltung bringst. Das hat die letzten zwei Wochen schon besser geklappt. Dann gibt es auch Hoffnung für Hamburg. Und wie gesagt, gegen Potsdam kann man werfen. Die Frage ist, können sie das umsetzen, weil ich nicht glaube, dass die gegen Potsdam laufen können. So.
Okay, dann haben wir noch 5 Minuten, um die restlichen Partien zu besprechen. Also Hamburg und Hildesheim spielen jeweils um 16 Uhr ihre Heimspiele. Auch um 16 Uhr in Kiel, dann im Kielia-Stadion. Also Huskies gegen Potsdam ist im Hammerpark. Kiel gegen Dresden, dann im Kielia-Stadion auch um 16 Uhr. Ja, das Hinspiel gegen 59-21 für die Dresdner aus im DDV-Stadion zu Dresden, das war Ende Mai. Jetzt das Rückspiel und weiterhin für Kiel gilt, jedes Spiel muss eigentlich gewonnen werden, am besten inklusive des Spiels gegen Braunschweig. Wenn man noch eine Chance auf die Playoffs haben will, jede Niederlage tut doppelt weh. Und ja, die Kieler, die jetzt überraschend die Rebels geschlagen haben, die überraschend die Dresdner geschlagen hatten. Was erwarten wir jetzt?
Wir erwarten auf jeden Fall, glaube ich, eine Kieler Mannschaft, die ein bisschen im Stimmungshoch sein wird. Nachdem es da die ersten Wochen, das haben wir hier auch mehrfach besprochen, oft medial aufs Gesicht gab. Und das war ein schöner Statement-Sieg für die. Und ganz ehrlich, die wissen ja immer noch, dass ihre Playoff-Aussichten dünn sind. Vielleicht können die jetzt gegen Dresden befreit ausspielen. Dresden hatte eine total miese Niederlage bei den Rebels, die jetzt von der Art und Weise her den Kielern nicht wirklich unähnlich sind. Also wenn ich Kiel bin, würde ich sagen, vielleicht geht da was. Und aus Dresdner Sicht gilt dasselbe wie jede Woche. Qualität auf den Platz bringen, Mitchell Page einbinden, Turnover vermeiden.
Tja, Turnover vermeiden. Aber das, wie du schon sagst, das gilt jede Woche, aber es passiert nicht jede Woche.
Es funktioniert nicht bisher.
Also das ist das Spiel um 16 Uhr, wegen etwas 16 Uhr lastiger Spieltag mit Hamburg, Hildesheim, Kiel und München. Und dann am Sonntag um 13 Uhr dort, auch aus dem gleichen Grund, dieses kleine Turnier in Russland. Gegen wen spielt Deutschland eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Mexiko, okay. Braunschweig, der frisch gebackene Eurobowl-Sieger gegen die Berlin Rebels. Letztes Jahr haben die Rebels nach dem Eurobowl gegen die Braunschweiger gespielt. Da waren alle ein bisschen banged up bei Braunschweig. Das war das Spiel ohne Katie Terrio dann. Was die Rebels auch nicht gewonnen haben, wo sie es hätten gewinnen müssen und wo sich Kim Kutschi danach auch ein bisschen geärgert hat bei mir im Interview. Was erwarten wir dieses Jahr?
Also ich sag mal so, Frankfurt hat Braunschweig in Teilen den Lauf weggenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob
Das ist etwas, was die Rebels gegen Kiel nicht geschafft haben, den Lauf wegnehmen.
Ja, wobei die Kieler anders laufen als Braunschweig. Also ich glaube schon, dass das bei Braunschweig schon immer noch komplementär ist und viel durch die Mitte und der ein oder andere Outside Zone oder Stretch Run, aber das ist nicht dieses Read-Option-Geballer mit, wo du dreimal raten musst, wer den Ball hat. So.
Nee, Javien Clark wird selten den Ball behalten und plötzlich loslaufen. Genau,
ja. Eben, und diese Dimension hast du in dem Laufspiel halt nicht. Und so klassisches Laufspiel hat Berlin durchaus schon mal abschneiden können, unter anderem gegen Dresden, wobei Dresden auch kein Laufteam ist dieses Jahr. Das hat eigentlich nur gegen Hamburg geklappt. Ich erwarte ein physisches Rebels-Team und ich würde mir wünschen, dass Berlin da hinfährt und sagt, wir haben eine Chance. Auf der anderen Seite, wenn ich halt sehe, dass das Football irgendwie schon 15 für 18 ist, dann weiß ich nicht, ob ich an die Pass-Defense der Berliner glauben soll, dass die Braunschweig wirklich stoppen können.
Das ist die große Frage, in der Tat. Es wäre aber aus Rebels Sicht, ich glaube, die kriegen die Braunschweiger echt oft nach dem Euro Bowl. Vor 2 Jahren, glaube ich, haben sie gewonnen, weil da hat bei den Lions auch kaum einer gespielt. Nach dem Euro Bowl in Innsbruck war das. Letztes Jahr hätten sie beinahe gewonnen und dieses Jahr kriegen sie wieder die Lions nach dem Euro Bowl. Mal sehen, was dies Jahr geht. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir kurz über die GFL 2 Süd. Bis gleich.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Teil 5 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Wir sprechen jetzt kurz über die GFL 2 Süd, weil wir sind ja da neulich durch die Tabelle gerannt und da habe ich zwischendurch mal den Hashtag nur zu Gast fallen lassen bei einem Team in der GFL 2. Das ist übrigens der Hashtag nur zu Gast, nicht nur zu Besuch, wie ich dann gelesen habe. Nur zu Gast war der Hashtag, den einige Stuttgarter Fußballfans auf Twitter genutzt haben, als der VfB in der zweiten Liga gespielt hat, um damit auszudrücken, wir sind eigentlich kein Zweitligateam. Und dann habe ich in einem Forum diese Woche gelesen, wie ich in einem Sportpodcast letztens hörte, die Saarland Hurricanes Hashtag nur zu Besuch, also ich habe ja nur zu Gast gesagt, was würde ich dafür geben, den Rant, der sich da offenbar bei dem Moderator aufgestattet hat, mal zu hören. Jetzt muss ich den Schreiberling enttäuschen, es ist kein Rant, und Christian, wir haben es ja letztes Jahr begleitet, dieses Saarland Hurricanes Team. Man muss sagen, bis zum bitteren Ende eigentlich, nämlich das bittere Ende in Form des Abstiegs in Kirchdorf. Ich will mal kurz Revue passieren lassen, wie ich diese Saarland Hurricanes Saison erlebt habe und wieso gerade auch die Einstellung der Hurricanes, wie man sie jetzt mitbekommt, mich halt so an dieses nur zu Gast erinnert, ja. Ich bin.
Wobei man ja sagen muss, Stuttgart ist am Ende aufgestiegen, ne?
Das ist die also gute Nachricht.
Man kann das kritisch sehen, dass man sich mit dem Mindset nicht auf eine Liga tiefer vorbereitet, weil man von vornherein sagt, man geht hoch und man ist ja eigentlich zu gut. Bei Stuttgart hat es geklappt, ob es bei Saarland klappt, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber das nur zur Vollständigkeit. Aber ja, setz mal an, warum du das so ein bisschen rausgehoben hast letzte Woche.
Also, die Saarland Hurricanes, wir gehen in die Saison 2017, starten mit 2 Siegen gegen die Munich Cowboys und die Stuttgart Scorpions, teilweise auch mit vielen Defense-Scores, wenn ich mich recht erinnere, besonders in München, ja. Und sind 2-0 und treffen auf die Schwäbische Unicorns. Ein Heimspiel in Neunkirchen, zu dem ich hingefahren bin, das Jahr davor, 2016, waren die Saarländer eine Two-Point-Conversion davon entfernt, die Halle zu schlagen. So, und die Saarländer, 2015 Vierter geworden, 2016 Dritter, jetzt also den deutschen Vizemeister zu Gast, da denkst du, da fahre ich mal hin, zumal ich damals noch in Karlsruhe gewohnt habe, das ist ja nicht weit von Karlsruhe nach Neunkirchen, schau dir das mal an, dieses spannende Spiel. Ja. Ich kam etwas bedröppelt am Sonntag an in Köln, wo ich dann mit Christian ein Spiel kommentiert habe, mit einem 0-50 im Gepäck aus Saarland Hurricanes Sicht, mit einem total ratlosen Headcoach Tom Smythe, der meinte, er sei selten am Receiving End vom Sergio Butt Whipping gewesen, ja, so zitiert. Und war dann etwas skeptisch und enttäuscht, hab dem Ganzen aber nicht so das Riesending beigemessen. Dann verlieren sie das Rückspiel in Schwäbisch Hall, das kann ja auch noch passieren, und haben dann ein Spiel gegen München. Im Spiel gegen Hall in dieser 0-50-Klatsche verletzt sich Alex Haupert mal kurz, beziehungsweise fällt dann die nächsten Wochen aus, man holt sich einen amerikanischen Quarterback und tritt dann mit dem gegen die Munich Cowboys an und aus dem 15-Punkte-Sieg im Hinspiel wird dann nicht nur eine Niederlage, sondern auch eine Niederlage, die so viele Interceptions geprägt waren. Da hast du das Spiel verfolgt, dass am Ende die Cowboys den direkten Vergleich sogar gewinnen durch eine Interception spät im Spiel. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo wir uns gedacht haben, ups.
Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass Tom Smythe, wann ist er
das gegangen? Das war nach dem Spiel, glaube ich.
Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob das nach dem Spiel war oder schon vorher.
Nee, aber, das war am Pfingstmontag. Wir können ja gucken, wann Pfingsten 2017 war.
Weil, also zur Vollständigkeit halber, sie verlieren diesen direkten
Vergleich. Nee, das war die Woche drauf verliert. Wurde man sich getrennt.
Durch einen Pick 6, wo das Spiel schon komplett verloren war. Und eigentlich, du, so doof das klingt, du weißt, du verlierst dieses Spiel und dann musst du dir halt über diesen direkten Vergleich bewusst sein. Und den verlieren sie halt dann quasi in der letzten Minute durch diesen Pick 6.
Die Woche drauf spielen sie in Ingolstadt, gehen glaube ich sogar 7-0 in Führung, wenn ich mich recht erinnere, und verlieren 7-27, und das war dann am Pfingstwochenende, am Pfingstmontag, trennt man sich von Tom Smythe, der Coach, der sie zweimal in die Playoffs gebracht hat und der schon auf mich hingegen nach Schwäbisch Hall ein bisschen ratlos wirkte. Sagt dann, der erreicht das Team nicht mehr, übernommen hat dann Felix Motzki, der jahrelang im Saarländer Umfeld war und dann eigentlich, glaube ich, auch, wenn ich es nicht durcheinander bringe, zusammen mit seinem Bruder auch das Teammanagement so ein bisschen übernommen hat. Ich glaube, der eine war Sportdirektor, der andere Teammanager. Beide sind Ex-Spieler der Hurricanes. Sie spielen zu Hause gegen Marburg, verlieren 18-26. Das war dann diese Zeit, wo man nicht so richtig wusste, was ist Marburg. Ich weiß nicht mehr, warst du beim Rückspiel gegen Marburg nicht dabei oder war es beim Stuttgart-Spiel, wo du nicht dabei warst?
Ja, was Marburg betrifft.
In Marburg, glaube ich, da war ich alleine. Auf jeden Fall, sie verlieren 10-27 in einem Spiel, wo sie zwischendurch hätten in Führung gehen können. Und auch da hatte man das Gefühl, sie schmeißen es weg. Und ich unterhalte mich mit dem Headcoach Felix Motzki und sage ihm, ja, was ist denn das? Ich meine, ihr könnt Spiele gewinnen, ihr schmeißt sie weg, müsst ihr euch nicht mal langsam Gedanken machen. Ihr seid ja ziemlich tief im Tabellenkeller. Da war die Aussage dann, naja, wir haben noch Spiele, die wir gewinnen können. Passt schon. Gut. Alex Haupert wieder gesund. Man schickt den amerikanischen Quarterback nach Hause, beziehungsweise der sucht sich einen Verein in Brasilien. Tritt mal in Frankfurt an. 8. Juli. Damit ist die Wechselperiode auch durch. Man verliert in Frankfurt 7-58. Und das besonders Dramatische daran war für mich, dass man insgesamt 110 Offense Yards hatte und davon 65 im letzten Drive gegen die dritte Garde der Frankfurter, eine Minute vor Schluss. Ja, da hat man einen Touchdown gemacht. Ansonsten hat man in diesem Spiel 45 Yards produziert. Auch da wieder meine Nachfrage, habt ihr nicht ein kleines Problem? Ja, weil da ging ja gar nichts. Reaktion, naja, das ist Frankfurt, da kann das mal passieren. Okay. Danach gibt's die World Games.
Ja.
Und Alex Haupert reißt sich im Spiel gegen die USA das Kreuzband. Nachfrage in Saarland, sag mal, Leute, habt ihr einen Ersatzquarterback? Nö. Gut, also Marcus Richardson, der amerikanisch klingt, aber ein Jugendspieler ist, der hat es dann übernommen, aber sie hatten keinen Amerikaner mehr auf Lager. Sie verlieren das Rückspiel gegen Ingolstadt, 0-31, fahren nach Kempten, paar Big Plays, aber sie verlieren 18-27. Das Rückspiel gegen Frankfurt verlieren sie 6-66. Und produzieren dabei krachende -4 Offense Yards. Und das ist der Punkt, glaube ich, spätestens da waren wir bei einem Punkt angekommen, Christian, wo wir alle gedacht haben, also Allgäu hat sich rausgezogen, die waren zwischendurch Tabellenletzter, Stuttgart ist da unten drin, München ist da unten drin, wobei München viel besseren Eindruck gemacht hat die Wochen davor als Saarland. Saarland wird langsam das Team, wo wir uns denken, wenn die nicht aufpassen.
Ja. Dann sind sie ganz tief mit.
Dann sind sie plötzlich
drin und dann sind sie vielleicht sogar am Ende Achter. Und ich meine, ich erinnere mich ja sogar noch, auch wenn es früh war, dass in diesem Münchenspiel, das ich noch geschrieben habe, du, die haben diesen direkten Vergleich verloren, wobei wir uns da eigentlich noch einigen waren zu sagen, eigentlich sollte das mit München kein Problem sein. Aber cool. Dann kamen die folgenden Wochen, dann kam die Haupert-Verletzung, die Klatsche in Frankfurt und where we are, ja.
Und dann haben sie ein Heimspiel gegen Kempten, das sie beinahe gewinnen, dass sie nur 15-9 verlieren, wo sie sich am Ende, glaube ich, auch nicht so wirklich smart anstellen. Auf jeden Fall verlieren sie es dann. Und es kommt zu Showdown in Stuttgart, zu diesem Dreier-Kombo. Wenn Saarland gewinnt, sind sie gerettet, dann müsste München in die Relegation, außer München gewinnt in Frankfurt, dann müsste Stuttgart rein. Und dieses Spiel, das war ja gegen die Stuttgart Scorpions, die damals schon Connor Sullivan gebencht hatten, die Christoph Münster als Quarterback hatten.
Ja.
Ein etwas harziges Spiel, in dem es nach dem ersten Quarter 0-0 stand, zur Halbzeit 3-0 für Stuttgart und zwischendurch 3-3, dann 10-3 und am Ende steht es 25-9 für die Hurricanes, die im vierten Quarter halt komplett auseinanderfliegen. Und da war halt klar, okay, es geht in die Relegation. Und ich gehe zum Headcoach und stelle ihm im Interview die Frage, habt ihr ja nicht schon mit gegen der Relegation befasst? Nö, wir haben uns noch gar nicht mit der Relegation befasst. Okay, gut. Dann gehen wir also in diese Relegation gegen die Kirchdorf Wildcats. Das Hinspiel haben sie gewonnen, aber knapper, als sie es eigentlich gewinnen wollten.
Ja, und sie kassieren halt noch mit dem letzten Spielzug einen Hail Mary Touchdown, der halt den Rückstand der Kirchdorfer entscheidend verkürzt hat.
Von 14 auf 7, ne?
Richtig, von 14 auf 7 und die Wildcats hatten halt ihren besten Receiver in dem Spiel nicht dabei. Der ist dann allerdings im Rückspiel gekommen, Madison Mangum, und hatte dann einen relativ entscheidenden Impact auf das Spiel.
So, und dann ist jetzt die Geschichte, wo wir also nach Kirchdorf fahren, die lange Fahrt nach Kirchdorf auf uns nehmen und uns also anschauen, was dort die St. Hurricanes so machen. Und ich weiß noch, auf der Hinfahrt diskutieren wir und können knapp werden, und dann sprechen wir, wie es immer so ist, mit beiden Coaching-Staffs. Und ich habe dir dann sofort gesagt, was mein Eindruck war nach den Gesprächen, nämlich dass Kirchdorf die Situation viel realistischer einschätzt als die Saarländer, die von sich selber überzeugt waren, dass sie so viel besser waren als die Kirchdorfer im Hinspiel, dass das Rückspiel nur eine Formsache ist und am Ende...
Ja, so ganz krass war es nicht, aber sie waren schon selbstbewusst.
Sie waren sehr selbstbewusst, fand ich, dafür, dass es halt nur 7 Punkte waren und sie auswärts ran mussten. Und am Ende ist es ein 43-19 für Kirchdorf und die Saarland Hurricanes steigen ab. Und für uns blieb halt dieses Gefühl, und das ist jetzt kein Rant, das ist wirklich so dieser Eindruck, der sich halt durchzieht, so von wegen... Das ist in der von verschiedenen Abstiegen, die wir in Deutschland sportartübergreifend gesehen haben, die letzten Jahre zumindest, einer, der am dümmsten rüberkommt. Ja, der war vermeidbar. Irgendwie wirkte das organisatorisch, der wäre vermeidbar gewesen. Aber man ist abgestiegen und dann liest man zwischendurch von verschiedenen Quellen, dass anscheinend sich irgendein Verantwortlicher jetzt die Tage im Fernsehen geäußert hat, bei einem Fernsehbericht, ja, man ist ja eigentlich ein GFL-Team in der GFL 2, wo ich mir denke, naja, das mag ja sein, aber ihr habt den Nürnberg verloren, ihr habt den Straubing verloren und jetzt wird die Luft ein bisschen dünn, weil Ravensburg nämlich die Liga vermöbelt. Zuletzt ein 78-70 gegen die Nürnberg Rams. Eigentlich gilt für die Saarland Hurricanes jetzt, sie müssen beide Spiele gegen Ravensburg gewinnen, müssen hoffen, dass, wenn Ravensburg nichts mehr verliert, sie selber nichts mehr verlieren. Ja. Und das wird schon schwierig genug. Also, und da weiß ich halt nicht, wenn sich einer wieder hinstellt und sagt, wir sind ein GFL-Team in der GFL 2. Ich meine, was muss noch passieren, damit man im Saarland merkt, vielleicht doch nicht.
Ich tue mich schwer. Du hast das jetzt Ganze, glaube ich, das relativ chronologisch aufgearbeitet und auch vielleicht so ein bisschen die Skepsis formuliert, die wir haben. Man darf nicht vergessen, ich glaube, dass das ein sehr talentiertes Team ist. Ich glaube, dass die auch noch eine Chance haben.
Mit der Truppe waren sie vor ein paar Jahren Jugendmeister in der GFL Juniors, in der U19. Ja. Deutscher Meister gegen Köln.
Ja. Und das ist ja auch was man wirklich positiv bei denen herausstellen muss, bei aller Kritik. Die haben ein sehr gutes Jugendprogramm, wo sie auch immer wieder Spieler rausbringen. Die haben auch, glaube ich, immer noch einen sehr guten deutschen Stamm an Spielern.
Was man da vielleicht noch anmerken muss, ist, dass letztes Jahr die Disziplin ein Problem war und da anscheinend der neue Headcoach Joe Sturdivant mit Marburger Vergangenheit zusammen mit Joe Roman Disziplin reingebracht hat. Also was man so gehört hat, wurden anscheinend vor der Saison 2 Spieler für den Rest der Saison suspendiert und 2 Spieler aussortiert und einige dann für ein paar Spiele zur Saisonstart suspendiert. Das ändert übrigens nichts daran, dass wohl sämtliche Spieler schon seit Saisonstart bei den Hurricanes ejected wurden, aber man scheint da Disziplin in den Haufen reinbringen zu wollen, weil auch Strafen waren ein Riesenproblem letztes Jahr, die letztendlich mit zum Abstieg geführt haben und mit zu Niederlagen in wichtigen Spielen.
Und ich glaube halt, dass das ein entscheidendes Problem ist und dass das eine Mannschaft auch nachhaltig schwächen kann, wenn eben gewisse disziplinarische Dinge nicht da sind. Und das Problem ist halt, und Ravensburg hat ja letztes Jahr schon sehr, sehr lange um die Meisterschaften der GFL 2 gespielt. Das hat sich ja wirklich erst mit dem zweiten Spiel gegen Kirchdorf entschieden, dass es dann Kirchdorf wird und nicht die Razorbacks.
Und das war Anfang September.
Also die kommen jetzt nicht wirklich aus dem Nichts, muss man sagen. Mit Nürnberg ist eine Truppe gewesen, die ein sehr gutes Vorbereitungsspiel gegen Marburg abgeliefert hat und offensichtlich scoren kann und auch schon eine Menge Spiele gewonnen hat. Das ist auch kein Walkover. Und das Ding ist ja, du hast 2 Spiele verloren und du hast gegen die vermutlich beste Mannschaft der Liga noch gar nicht gespielt. Und das ist das, was mir jetzt vielleicht ein bisschen Sorgen machen würde. Für mich ist Saarland vielleicht keine Mannschaft, die eigentlich in die GFL 1 gehört, aber ein Programm, was, glaube ich, durchaus da reingehört. Aber ich glaube, das größte Problem ist, wenn du eine Liga nicht annimmst. Und ich glaube, dass das die Spieler größtenteils tun, sonst wären die Ergebnisse nicht so gut, wie sie sind. Aber der Druck ist jetzt brutal hoch, dass sie eigentlich nichts mehr verlieren dürfen. Und in der Liga, wo qualitativ eigentlich nur Albershausen, Gießen und Montabaur ein bisschen abfallen, selbst Wiesbaden kann an einem guten Tag, man hat das gegen die Nürnberger gesehen, auch Spitzenteams fordern. Und das wird eine heiße Phase in den nächsten Wochen. Aber das Problem ist, dass der Druck halt permanent auf den Hurricanes ist, solange Ravensburg kein Spiel verliert.
Und deshalb wollten wir das nochmal kurz ansprechen. Wir haben nichts gegen die Saarland Hurricanes. Das ist, wie gesagt, kein Hate, kein Rant. Das ist halt, wir schauen es uns an, wie wir halt 16 Teams der GFL genau verfolgen und halt auch immer die 16 Teams aus der GFL 2 ein bisschen im Auge behalten. Wir haben es uns letztes Jahr von außen angeschaut und hatten halt so oft Fragezeichen im Gesicht und haben uns so oft gefragt, ja, machen wir uns eigentlich zu viele Sorgen oder sind die eigentlich sorglos? Und am Ende, als sie dann abgestiegen sind und wir halt über die vorherigen 3-4 Monate gesagt hatten, also irgendwie, das fühlt sich ungut an, dann wurde bestätigt, das war ungut.
Das war ungut und ja. Nikola, ich tue mich gerade schwer, da noch was hinzuzufügen. Sie müssen einfach zusehen, dass sie jetzt diese Liga annehmen und möglichst viele Spiele gewinnen und dann auch im Idealfall beide Spiele gegen Ravensburg gewinnen. Und dann wird man sehen. Ganz simpel.
Wer im Saarland ist, die Saarland Hurricanes spielen in Neunkirchen. Der Game Day ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das Stadion ist altehrwürdig, sagen wir es mal so. Wobei die haben schon eine nette steile Tribüne mit modernen Sitzen. Das ist schon okay. Das kann man sich mal anschauen. Vielleicht Ohrstöpsel mitbringen, weil die Fans, die sind sehr motiviert mit den Tröten und so weiter. Aber ansonsten ist das. Und
das kommt ja noch dazu, dass die halt, also auch in Kirchdorf war halt auch echt ein Bus, ne? Also die Strukturen, das Umfeld, würde ich sagen, ja klar ist das GFL-tauglich. 100%. Aber nehmt diese Liga an und guckt, was dabei rauskommt. Mehr kann man, glaube ich, nicht machen.
Schritt für Schritt Meister werden und dann die Relegation gewinnen, aber halt Meister werden und nicht Meister sein. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Einstellungssache. Wir werden natürlich nicht nur die Saarland Hurricanes, sondern auch alle anderen Teams verfolgen, wie sie am Wochenende spielen. Sind ja für Kommentatoreneinsätze eingeplant und dann sagen wir bis nächste Woche. Da hören wir uns dann wieder mit Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Danke, Christian. Danke, liebe Hörer. Tschüss.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.